Gendermedizin ist kein Spezialfach und auch keine Ideologie, sondern beschreibt etwas sehr Grundsätzliches. Und ein Beispiel, wenn wir über Medikamentenwirkung an der Stelle sprechen, kennen wir an einem spezifischen Schlafmittel, wo das sehr genau festgestellt worden ist. Wir hatten Studien, die an Männern durchgeführt worden sind, Dosierungen wurden festgelegt. Und genau hier zeigte sich, dass wenn Frauen dieses Schlafmittel verwendet haben, wir einen deutlich langsameren Abbau des Medikaments gesehen haben, höhere Blutspiegel auch noch am Morgen und ein erhöhtes Risiko für Benommenheit, für Stürze, für Verkehrsunfälle, die auftreten konnten.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen und willkommen zu einem neuen Paracelsus Lab Deep Dive, den wir einem wichtigen Thema widmen wollen. Am kommenden Sonntag ist Weltfrauentag und es wird Zeit, in einem Deep Dive über Frauengesundheit zu sprechen. Wenn wir aber heute über Frauengesundheit sprechen, geht es nicht darum, was Frauen angeblich mehr betrifft, um Gynäkologie, um Schwangerschaft, um hormonelle Veränderung. Es geht vielmehr darum, was ein Gesundheitssystem systematisch übersieht. Frauen leben im Schnitt länger als Männer und sterben trotzdem häufiger an Herzinfarkten. Das klingt paradox, ist aber Realität. Jedes Jahr sterben mehr Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an allen Krebserkrankungen zusammen. Trotzdem wird gesellschaftlich und medial häufig suggeriert, die größte Gesundheitsgefahr für Frauen liegt beim Brustkrebs, nicht beim Herzinfarkt. Warum ist das so? Na, das liegt nicht daran, weil Frauen schlechter auf sich achten, sondern weil Medizin über Jahrzehnte auf einen Referenzkörper ausgerichtet war, nämlich den männlichen. Heute sprechen wir also darüber, was Gendermedizin eigentlich bedeutet, warum der männliche Körper zum medizinischen Standard wurde, welche Konsequenzen das für Medikamente und Diagnostik hat, warum Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen unterschätzt werden und warum Frauengesundheit wirklich mehr ist als Gynäkologie. Ich spreche dabei nicht im Namen aller Frauen. Ich möchte das gerne vorwegschieben. Ich spreche über ein medizinisches System, das lange geglaubt hat, geschlechtsneutral zu sein, es aber faktisch nicht ist. Von daher lasst uns einsteigen. Was bedeutet Gendermedizin eigentlich? Gendermedizin ist kein Spezialfach und auch keine Ideologie, sondern beschreibt etwas sehr Grundsätzliches. Die systematische Berücksichtigung biologischer Geschlechtsunterschiede in Forschung, Diagnostik und Therapie. Dabei geht es nicht um soziale Rollenbilder, sondern um messbare biologische Unterschiede, also beispielsweise im Bereich der Anatomie. Im Hormonhaushalt, das wird relativ schnell klar werden, aber auch im Stoffwechsel, in der Leberfunktion beispielsweise, in Immunreaktionen. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt, der enorm unterschätzt worden ist, die sogenannte Pharmakokinetik und Pharmakodynamik. Also wir reden über Medikamente, die standardmäßig geschlechtsneutral immer in der gleichen Dosierung gegeben werden. Aber wir wollen drauf schauen, wo diese Dosierung dann eigentlich herkommt. Die Gendermedizin fragt, wirkt eine Therapie bei Frauen und Männern gleich? Sind Symptome bei bestimmten Krankheitsbildern identisch? Gibt es Unterschiede bei Nebenwirkungen, beispielsweise von Medikamenten? Und sind Referenzwerte wirklich universell gültig? Und die ernüchternde Antwort lautet oft, nein. Dann stellt sich die Frage, warum der männliche Körper zum Standard wurde in der Medizin. Dass der männliche Körper zum medizinischen Referenzmodell wurde, hat eher historische Gründe und basiert nicht auf irgendeiner Verschwörung. Es kamen im Laufe der Zeit und im Laufe der Forschung mehrere Faktoren zusammen. Das eine ist im Design von Studien, die durchgeführt worden sind, das können unterschiedliche Bereiche sein. Wir sehen das vor allen Dingen bei Medikamentenstudien, die durchgeführt worden sind. Frauen galten lange als sehr variabel, natürlich mit hormonellen Veränderungen, Zyklus, aber auch Lebensphasen, wie beispielsweise der Schwangerschaft und Stillzeit. Und Männer galten im Vergleich dazu eher als stabiler, nicht in ihrer Persönlichkeit, sondern grundsätzlich, was gewisse Schwankungen und Veränderungen und Lebensphasen angeht. Und für die Studiendesigns und in den Populationen, die in den Studien ausgewählt worden sind, deutlich einfacher in der Durchführung. Natürlich war auch gleichzeitig bei der Anwendung von Medikamenten, wir haben das Thema bis heute immer wieder, auch ethische Fragen, die gestellt worden sind. Es ging dann aber auch um Haftungs- und Sicherheitsbedenken, quasi aus Angst vor Schädigungen, gerade im Rahmen der Schwangerschaft, wurden Frauen systematisch aus Studien ausgeschlossen. Dann gab es einen ganzen großen Forschungsbereich, der sich im Bereich der Militär- und Arbeitsmedizin auf bestimmte Indikationen bezogen hat, wo wir viel Ursprünge in der modernen Medizin quasi finden können. Das heißt, viele medizinische Erkenntnisse stammen aus Kontexten, in denen fast ausschließlich Männer untersucht wurden. Und dann gibt es einen weiteren wichtigen Faktor, warum unser System so entstanden ist und so männerdominiert sich darstellt, beziehungsweise auf Männer standardisiert wurde. Wir hatten dann am Ende der Studienergebnisse aus männlichen Populationen und die wurden erstmal nur auf Frauen übertragen, ohne eine systematische Überprüfung. Und das war nicht falsch im Sinne von böswillig, aber es war wissenschaftlich unvollständig und definitiv nicht gerecht und natürlich auch nicht stimmig zu den biologischen Systemen, wo wir doch deutliche Unterschiede bei Männern und Frauen finden. Denn die gleiche Behandlung heißt nicht, dass man gerecht behandelt wird. Es müssen unterschiedliche Dinge berücksichtigt werden. Und Frauen sind in ihrer Biologie keine Männer. Und andersrum logischerweise auch, aber das System baut natürlich primär auf dem Referenzkörper Mann auf. Relevante Unterschiede können wir feststellen in unterschiedlichen Bereichen. Viele der Dinge sind sehr wahrscheinlich auch bekannt, aber es geht beispielsweise um den Körperfettgehalt oder Wasserverteilung im Körper. Es geht um den Stoffwechsel, den habe ich eben schon erwähnt. Wir haben in unterschiedlichen Episoden auch schon dazu gesprochen, dass die Leberentgiftung in ihren unterschiedlichen Phasen nicht bei jedem gleich abläuft. Da gibt es genetische Unterschiede und definitiv nochmal Unterschiede zwischen Männern und Frauen, also in der Aktivität der Leberenzyme. Und das ist wichtig, weil jedes Medikament wird in den Körper gelangen und in der Leber aktiviert werden. Phase 1 der Entgiftung. Wir haben hier verschiedene ZYP-Enzyme und wir sehen hier Unterschiede bei Männern und Frauen. Dann haben wir aber auch im Verdauungstrakt Unterschiede, die wir feststellen zwischen Frauen und Männern, beispielsweise wenn es um das Thema der Magenentleerung geht oder um Resorptionszeiten von Wirkstoffen, Nährstoffen und viel mehr. Wir sehen enorme Unterschiede in der Funktionsweise des Immunsystems und der Art der Reaktionen. Auch hier wird natürlich viel mehr mittlerweile dran geforscht. Wir sehen Unterschiede in der Schmerzverarbeitung und logischerweise in der hormonellen Regulation. Und wenn wir diese Systeme nun alle zusammenbauen, wir haben häufiger schon dazu gesprochen, dann ist es so oder so sehr individuell, aber grob geclustert gibt es enorme Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Und diese Unterschiede haben dann konkrete klinische Folgen. Ja, das bedeutet am Ende des Tages, wir haben bei gleicher standardisierter Medikation getestet an Männern ein anderes Wirkstoffprofil beziehungsweise einen anderen Wirkstoffspiegel im Blut. Wir haben andere Nebenwirkungsprofile, die vielleicht auch in vorherigen Studien so gar nicht untersucht worden sind. Wir haben andere optimale Dosierungen oder eben auch fehlerhafte Dosierungen in den Medikamenten und eine andere Therapieadhärenz. Und ein Beispiel, wenn wir über Medikamentenwirkung an der Stelle sprechen, kennen wir an einem spezifischen Schlafmittel, wo das sehr genau festgestellt worden ist. Zolpidem, wer das schon mal gehört hat. Und auch hier hatten wir genau das gleiche Prinzip. Wir hatten Studien, die an Männern durchgeführt worden sind. Dosierungen wurden festgelegt und die Entwicklung oder die Effekte. Und genau hier zeigte sich, dass wenn in Nachuntersuchung festgestellt wurde, dass Frauen dieses Schlafmittel verwendet haben, wir einen deutlich langsameren Abbau des Medikaments gesehen haben, höhere Blutspiegel auch noch am Morgen und ein erhöhtes Risiko für Benommenheit, für Stürze, für Verkehrsunfälle, die auftreten konnten. Die Konsequenz daraus, die empfohlene Anfangsdosierung für Frauen musste nachträglich gesenkt werden. Das ist ein Beispiel aus dem medizinischen Alltag heraus. Das Entscheidende daran ist nicht das einzelne Medikament, sondern die Erkenntnis, die eine Standarddosierung war in diesem Falle nicht neutral. Sie war männlich dominiert. Und dieses Bild zeigt sich nicht nur bei diesem einen Beispiel, sondern ganz häufig. Das heißt, ähnliche Muster finden sich beispielsweise auch bei anderen Medikamentengruppen wie Psychopharmaka, bei Schmerzmitteln, bei Herz-Kreislauf-Medikamenten, die wirklich auch häufig verwendet werden. Wenn Frauen dann auch häufiger von Nebenwirkungen berichten, ist das kein Zeichen der Überempfindlichkeit, sondern sehr häufig ein Datenproblem beziehungsweise auch ein Überdosierungsproblem, wo so viele Aspekte des biologischen Systems nicht berücksichtigt worden sind. Ein anderer wichtiger Aspekt, auf den ich nochmal verweisen möchte, wir haben dazu schon eine ganz eigene Podcast-Episode aufgenommen, wenn es um das Thema Herzgesundheit geht und Herzgesundheit bei Frauen geht, weil auch dieses Thema erstmal nur medial oder bei jeder einzelnen Person auch völlig unterrepräsentiert ist. Herz-Kreislauf-Erkrankung bei Frauen und das große Missverständnis, dass es auch hier sehr wohl männlich eingeordnet wird. Wenn man jemanden fragt, was wird so die Haupttodesursache sein, dann kennen die meisten wahrscheinlich die Aussage, dass es sich um Herz-Kreislauf-Erkrankungen handelt. Aber viele würden auch sagen, naja, aber das ist schon eher ein männliches Problem. Männer bekommen Herzinfarkte oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist rein faktisch medizinisch völlig falsch. Für Frauen gilt es auch, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Haupttodesursache sind und Herzinfarkte als Hauptaspekt bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufig nicht erkannt werden. Das bedeutet, bei Frauen sind Herzinfarkte häufiger tödlich als bei Männern. Sie werden deutlich später erkannt und, das ist auch wichtig, sie zeigen sich oft mit anderen Symptomen. Während bei Männern häufig das Thema, und diese Symptome kennt man auch, Brustdruck, also Schmerzen hinter dem Brustbein, beispielsweise Ausstrahlung in den Arm oder in den Kiefer im Vordergrund stehen, haben wir bei Frauen häufiger das Bild von anderen Symptomen, die nicht direkt mit Herzinfarkt assoziiert werden. Luftnot, Übelkeit, extreme Erschöpfung, Oberbauchbeschwerden, Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern. Keine Sorge, nicht sofort, wenn man eines dieser Symptome jetzt gerade wahrnimmt, hat man einen Herzinfarkt. Aber es ist unter Umständen eine andere Betrachtung und die Gefahr, die natürlich besteht, die Symptome passen nicht zu dem klassischen Bild, was wir haben, was sehr männerdominiert und geprägt ist. Es ist nicht das klassische Lehrbuchbild der Symptomatik und die Folge ist dann häufig eine Fehldeutung. Im Praxisalltag unter Umständen auch eine veränderte Diagnose. Man geht erstmal von etwas anderem aus. Es wird gar nicht mit Blick auf das Herz-Kreislauf-System weiter untersucht werden. Und das führt unweigerlich zu Zeitverlust und erklärt dann hier auch die deutlich höhere Mortalitätsrate. Und bei Herzinfarkt selbst kennen die einen oder anderen, gibt es unterschiedliche Infarktformen, die bei Frauen häufiger auftreten können und dann nochmal mehr übersehen werden können. Also, dass es vielleicht weniger EKG-Veränderungen geben würde, wenn ein Elektrokardiogramm gemacht werden würde oder ähnliches. Das bedeutet, ganz nüchtern auf den Punkt gebracht, Frauen werden im Gesundheitssystem oft später erkannt, weniger ernst genommen und dadurch auch schlechter behandelt. Das bezieht sich insbesondere auf das Thema der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und relativ klar, der Zeitverlust bei einem Herzinfarkt ist sehr entscheidend und die fehlende Zeit kostet unter Umständen Leben. Warum ist das Thema Frauengesundheit oft so reduziert auf einzelne Themenbereiche, die nur frauenspezifisch sind? Und warum wird es darauf reduziert? Ich hatte es eben beim Einstieg schon erwähnt. Heute möchte ich nicht explizit über Zyklusthemen, Schwangerschaft, Menopause sprechen. Das sind sehr wichtige und spannende Themen und dazu gibt es viele Fragen, die wir definitiv auch noch klären werden. Aber die Assoziation gesellschaftlich, für die meisten, die in diese Episode vielleicht auch reingehört haben, werden denken, ah, okay, wir reden über Frauengesundheit, dann reden wir über Zyklus, über Schwangerschaft, über Menopause, über Pubertät, über Menstruation, prämenstruelles Syndrom, was dann auch immer in diesem Bereich sich bewegt. Und natürlich sind diese Themen wichtig, aber, und das ist das Entscheidende, sie definieren nicht Frauengesundheit in Gänze. Frauen sind auch bei anderen Erkrankungen überrepräsentiert und auch diese Themen rutschen häufig hinten runter. Ich hatte angesprochen, dass aus biologischer Perspektive Immunreaktionen bei Frauen häufiger anders ablaufen. Das heißt nicht, dass Männer davor gefeit sind oder alle Frauen sie nur bekommen. Aber gerade bei Autoimmunerkrankungen sehen wir Frauen überrepräsentiert an dem Thema. Es wird trotzdem häufig anders daran geforscht. Aber auch Themen wie chronisches Schmerzsyndrom, Erschöpfungssyndrome oder stressassoziierte Erkrankungen sind sehr häufig bei Frauen, bilden das Ganze aber so nicht in der Forschung ab. Es betrifft unterschiedliche biologische Systeme, das Immunsystem, das Nervensystem, den Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System. Wenn wir also Frauengesundheit wirklich nur auf Gynäkologie reduzieren, führt das zu zentralen Erkrankungen potenziell oder Gesundheit wird nicht wirklich im gesamten System betrachtet und nicht als frauenspezifisch relevant erkannt, was wirklich notwendig ist, mindestens mal bei den Erkrankungen, aber natürlich auch bei Gesunderhaltung, Prävention. Frauengesundheit bedeutet systemische Medizin, nicht Organeinzeldenken oder Systemeinzeldenken. Wir müssen die Systeme hier zusammenbringen. Okay, dann lasst uns jetzt darüber sprechen, was muss sich konkret ändern, damit wir diese Missstände in unserem Gesundheitssystem ausräumen können und verhindern, dass es zu Fehlmedikationen, Überdosierungen kommt, dass Erkrankungen übersehen werden und Frauengesundheit auf das Thema Gynäkologie reduziert wird. Um das zu verhindern, habe ich mal verschiedene Aspekte mit berücksichtigt. Ich hatte eingangs schon gesagt, es müssen sich natürlich systematisch Dinge verändern auf Ebene der Forschung, der Diagnostik und dann letztendlich auch der Therapie. Und der erste wichtige Schritt ist natürlich, dass sich im Bereich der Forschung und der Forschungsdesigns und der Populationsauswahl für Studien das Ganze durchaus nochmal mit verändert und anders mit berücksichtigt wird. Studien müssen Frauen einschließen und geschlechtsspezifisch auswerten. Ich sage nicht, dass das überhaupt nicht passiert. Nur gerade bei Medikationen und Ähnlichem sehen wir das häufig nicht. Es kommt am Ende zu einer Standarddosierung. Es werden geschlechtsspezifische Unterschiede, auch viele andere individuelle Unterschiede in Dosierungen nicht mit berücksichtigt. Aber zumindest die Auswertung der Daten. Das heißt nicht, ich plädiere dafür, dass schwangere Frauen beispielsweise mehr und mehr mit untersucht werden müssen, wenngleich wir da eine große, große Forschungslücke haben. Es geht hier mehr darum, dass wir die geschlechtsspezifischen Unterschiede erkennen und auch nachjustieren. Wir sehen das auch in vielen gesundheitspräventiven Untersuchungen. So ein schönes Thema ist der Bereich, wenn wir über so Lifestyle-Interventionen sprechen, die auch gerne standardisiert eher an Männern orientiert rausgegeben werden. Das kennen dann viele, wenn wir über bestimmte Ernährungsmuster sprechen, über intermittierendes Fasten, über Kältereize. Und es wird nicht ausreichend ein geschlechtsspezifischer Unterschied berücksichtigt und dementsprechend angepasst. Und da brauchen wir mehr Forschung wirklich auf einer Systemebene und eine Veränderung, wie wir Studien an der Stelle durchführen. Gleichzeitig, wenn wir dann mehr in den diagnostischen und medizinischen Alltag eingehen, Studien ist das eine, aber es muss ankommen im medizinischen Alltag. Und ich weiß, dass viele Ärztinnen und Ärzte sich genau dafür einsetzen und wie gesagt nicht ideologisch über Gendermedizin zu sprechen, sondern grundsätzlich andere geschlechtsspezifische Aspekte mit zu integrieren. Das ist gerade auf Symptomebene super wichtig und relevant, diese eben schon erwähnten weiblichen Symptomprofile mehr und mehr zumindest mal in Leitlinien einfließen zu lassen, dass es präsenter ist und nachvollziehbarer ist, weil auch hier geht es Medizinerinnen und Medizinern ja nicht darum, dass man Frauen gerne ausklammern möchte, aber wenn der Fokus in der Forschung ein anderer war, tauchen bestimmte Aspekte nicht mit auf. Hier geht es also darum, wirklich auch Leitlinien anzupassen. Ein weiterer Aspekt, auch im diagnostischen Kontext, sind die häufig zitierten Referenzwerte, die wir beispielsweise bei Blutparametern kennen. Da haben wir, glaube ich, sowieso ein grundsätzliches Problem, da Laborwerte erstmal erfasst werden, wo wir quasi Normalverteilungen sehen von sehr niedrigen bis sehr hohen Werten. Und die 95%, wenn man sich in diesem Bereich befindet, sagt man, okay, das ist ein guter Wert. So, und hier haben wir genau den entscheidenden Unterschied. Gesamtgesellschaftlich, so könnte man sagen, dass ein Wert in einem Referenzbereich noch nicht bedeutet, dass man automatisch gesund ist. Und andersrum, wenn natürlich die Werte sich mehr an männlichen Populationen beziehen, dann passt es nicht zusammen mit einer weiblichen Perspektive darauf. Und dementsprechend müssen Referenzwerte kritisch überprüft werden. Im Idealfall haben wir geschlechtsspezifische Anpassungen. Und genau das muss für einzelne Werte, für bestimmte diagnostische Komplexe mehr und mehr mit untersucht werden, ausgewertet und integriert werden. Und das endet nicht dort, gerade wenn wir über notfallmedizinische Betreuung sprechen und über Algorithmen, wie wir bei Patienten vorgehen und dann auch eben wieder hier auch Symptome erkennen. Da müssen solche Notfallalgorithmen wirklich angepasst werden, auch geschlechtsspezifisch angepasst werden. Darüber hinaus, das wären für mich Punkte, die auf einer Systemebene stattfinden, aber eben auch die individuelle Ebene. Also ich hoffe, dass natürlich viele Menschen jetzt zuhören, Frauen, Männer, alles dazwischen und außerhalb. Aber der entscheidende Punkt, die individuelle Ebene mit zu berücksichtigen, die ein oder anderen hören das jetzt, sind vielleicht selbst erstmal gefühlt nicht davon betroffen. Das heißt, hier ist natürlich wichtig, mehr und mehr über diese Themen zu sprechen und klar mitzuteilen, okay, das ist ein großes Thema unseres Gesundheitssystems. Und für jeden Einzelnen selbst darf man natürlich auch reflektieren, könnte beispielsweise das Thema der Herz-Kreislauf-Erkrankung für mich eine Rolle spielen. Und dementsprechend ist es wichtig, sich auch Gehör zu verschaffen bei Ärztinnen und Ärzten, indem man beispielsweise auch mitteilt, wenn wir hier nämlich auch wieder so eine familiäre Häufung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die sich in einer Familienanamnese feststellen lässt, diese quasi auch aktiv zu benennen. Ja, dann ist ein wichtiger Aspekt, untypische Symptome, gerade nochmal mit Blick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wirklich auch zu erkennen für sich und noch viel wichtiger ernst zu nehmen und nicht darüber hinwegzugehen, sondern es ist wichtig, dass man sich auch in diesen Bereichen außerhalb der Gynäkologie Unterstützung sucht und einen ärztlichen Rat sich einholt. Man sollte ebenfalls das Thema ansprechen, wenn es um Medikationen geht, die man bekommt und um potenzielle Nebenwirkungen, die auftreten können. Und auch die Dosierung sollte an der Stelle hinterfragt werden, ob das wirklich passend ist für mich selbst als Individuum und geschlechtsspezifisch, ob diese Dosierung für Frauen auch wirklich passend ist. Und wichtig auch, wenn Beschwerden auftreten, wenn Symptome auftreten, sich nicht schnell in ein Raster schieben lassen, im Sinne von, da werden Symptome vielleicht eher stärker wahrgenommen und hier gibt es auch vielleicht eine geschlechtsspezifische Einordnung. Das sollte man für sich selbst nicht zulassen, also nicht sich irgendwie so psychomatisieren lassen, wenn man es so nennen würde, sondern wirklich das Ganze ernst nehmen, es mit den Ärzten besprechen, das vor allen Dingen auf individueller Ebene. Also kurz vor dem Weltfrauentag das Thema Frauengesundheit und Gendermedizin vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive. Ich hoffe, es wird klar, dass meine Perspektive darauf heute eher auf ein System geht, auf ein Medizinsystem, auf ein Gesundheitssystem, was einige Leerstellen hat, die gefüllt werden müssen. Ich möchte definitiv sagen, dass es nicht darum geht, dass Frauen komplizierter sind als Männer, auch wenn das Ursprung gerade auch in den Studiendesigns waren. Wir sehen aber Unterschiede. Und diese Unterschiede sind biologisch messbar und noch viel wichtiger, sie sind medizinisch relevant. Wenn unsere Medizin weiterhin dieses Themenfeld ignoriert, dann ist das zum einen nicht objektiv und es ist vor allen Dingen nicht geschlechtsneutral, sondern aufgrund der Datenlage ist es sehr, sehr männerspezifisch. Und noch viel wichtiger, die Medizin bleibt an der Stelle unvollständig. Und Gendermedizin bedeutet also hier nicht bevorzugen, sondern eine neue Präzision in der Medizin, eine Möglichkeit individueller die therapeutische Begleitung, die medizinische Begleitung auszurichten und zu gestalten. Und Präzision ist das, was gute Medizin am Ende dann auch ausmacht. Und von daher gibt es viel zu tun, aber wie ich finde, ein sehr wichtiges Thema und sinnvoll, dass wir heute dazu gesprochen haben. So, und wenn diese Episode neue Perspektiven für euch eröffnet hat, für dich eröffnet hat, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn ihr diese Episode teilt mit anderen, die das interessieren könnte. Ihr könnt es natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen, mit Ärzten, Heilpraktikern und allen unterschiedlichen medizinischen Professionen teilen, damit dieses Thema nicht unter den Teppich gekehrt wird und zumindest auf der Ebene erstmal besprochen wird und dann hoffentlich in Forschung, Diagnostik und Therapie ein wichtiges Zuhause findet. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Episode. Und bis dahin, alles Gute.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.